In einem Zeitalter, in dem die Menschen von einem Ort des Universums zum anderen in Transzeit transportiert werden können und Maschinerien es ermöglichen, sogar die unzugänglichsten Planeten leicht und bequem zu bereisen, mutet es anachronistisch an, dass es überhaupt noch jemanden gibt, der gezwungen ist, längere Reisen zu Fuß zurückzulegen. Und doch ist dies auf Arrakis die übliche Art der Fortbewegung, was sich auf die Tatsache reduzieren lässt, dass der Planet die Verwendung technischer Hilfsmittel seinen Bewohnern mit aller Härte versagt. Auf Arrakis sagt man deshalb, der menschliche Körper stelle das dauerhafteste und leistungsfähigste Hilfsmittel auf einem Hutch dar. Vielleicht ist die in diesen Worten enthaltene Gewissheit der Grund dafür, dass Arrakis den ultimativen Spiegel der Seele darstellt. Handbuch des Hutch.
Langsam und vorsichtig, jeden Dünenschatten ausnutzend, um den überall verteilten Suchkommandos zu entgehen, schlich Ghanima nach Tabr zurück. Eine schreckliche Erinnerung durchdrang ihr Bewusstsein. Der Wurm, der sich die Leichname der beiden Tiger und den Letos geholt hatte. Auch vor ihr lauerten Gefahren. Leto war tot. Ihr Bruder war umgekommen. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und gab sich ganz ihrer Wut hin. Was dies anging, reagierte sie wie ein Fremen. Dass sie eine war, erfüllte sie mit Stolz. Sie war sich darüber im Klaren, was man allgemein von den Fremen behauptete. Dass sie über keinerlei Gewissen verfügten, weil sie es während der Raserei ihres Rachefeldzugs, der als Reaktion darauf erfolgt war, dass man sie jahrtausende lang herumgestoßen hatte, verloren gegangen war. Das war natürlich hanebüchener Unsinn. Man konnte höchstens von frühzeitlichen Barbaren behaupten, sie hätten kein Gewissen. Ganz im Gegenteil. Die Fremen wussten sehr wohl zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Sie verfügten über einen Gemeinsinn, den es anderswo überhaupt nicht gab, und mussten lediglich deswegen für Außenstehende brutal wirken. Ebenso wie die Sitten der anderen für die Fremen manchmal abstoßend wirkten. Jeder Fremen wusste sehr gut, dass er in der Lage war, eine Grausamkeit zu begehen, ohne danach ein Schuldgefühl zu entwickeln. Und das lag an genau den gleichen Dingen, die auch die anderen sich nicht schuldig fühlen ließ. Ihre Rituale versorgten sie lediglich mit der Freiheit, jene Schuldgefühle zu negieren, die sie anderweitig zerstört hätten. In ihrem tiefsten Bewusstsein wussten sie, dass jedes Vergehen zumindest teilweise wohlbekannten und erklärbaren Umständen zugeschrieben werden konnte. Dem Mangel an Autorität oder einer angeborenen Schlechtigkeit, die angeblich allen Menschen zu eigen sein konnte, oder einfachem Pech, das jedes frühzeitliche Lebewesen als Kollision zwischen dem menschlichen Körper und dem ihm umgebenden Chaos des Universums identifizieren konnte. In diesem Zusammenhang fühlte Ghanima sich als echte Fremen, als sorgfältig vorbereitete Verlängerung der Brutalität des Stammes. Alles, was sie brauchte, war ein Ziel. Und das war ganz offensichtlich das Haus Corino. Sie sehnte sich danach, das Blut Faradens vor sich auf dem Boden verspritzt zu sehen. Kein Feind lauerte am Quanat auf sie. Sogar die Suchtrupps waren irgendwo untergetaucht. Sie überquerte das Wasser, indem sie eine Brücke benutzte, und robbte durch das hohe Gras auf den geheimen Gang zu. Über ihr leuchtete plötzlich ein Licht auf und veranlasste sie, sich eng an den Boden zu pressen. Sie warf einen Blick durch die hohen Alfalfa-Stängel und sah, dass eine Frau sich an dem Geheimgang zu schaffen machte, als hätte sie sich daran erinnert, dass es hier einen gab. Sicher prüfte sie jetzt nach, ob er verschlossen war oder nicht. Fand sie heraus, dass er von innen geöffnet worden war, konnte das darauf hindeuten, dass Ghanima ihn auch für die Rückkehr vorgesehen hatte. In schweren Zeiten begrüßte man jeden, der durch einen solchen Gang in den Siege einzudringen versuchte, zunächst mit einem hellen Lichtstrahl. War der Eindringling geblendet, hatten die Wachen genügend Zeit, ihn anzusehen und eine Entscheidung zu treffen. Aber niemals agierten sie so auffällig, dass sie die halbe Wüste dabei beleuchteten. Ghanima fühlte Bitterkeit in sich aufsteigen. Die Spuren der völlig verstädterten Fremen ließen sich einfach nicht übersehen. Der Lichtstrahl setzte seinen Weg über die seitlichen Klippen fort. Ein junges Mädchen kam aus der Dunkelheit des Gartens. Ihre Bewegungen signalisierten, dass sie sich nicht ganz wohl in ihrer Haut fühlte. Ghanima konnte den Strahl in aller Deutlichkeit wandern sehen. Er beschrieb einen Kreis, und dort, wo er hinfiel, versammelten sich sofort ganze Insektenscharen. Plötzlich beleuchtete er zwei Gestalten. Einen Mann und das Mädchen. Sie hielten einander bei den Händen und sahen sich in die Augen. Ghanima spürte augenblicklich, dass mit diesen beiden etwas nicht stimmte. Sie waren nicht einfach zwei Verliebte, die sich für kurze Zeit von den Suchtrupps weggestohlen hatten, um sich hier einem kurzfristigen Vergnügen hinzugeben. Das Licht glitt unschlüssig über ihren Köpfen dahin und bahnte sich seinen Weg. Die beiden folgten dem leuchtenden Pfeil und ihre Gestalten warfen lange Schatten, die jede Bewegung einem eventuellen Beobachter verdeutlichten. Hin und wieder hob der Mann die Hand und deutete in das Licht hinein. Er machte scharfe, eckige Bewegungen und tauchte dann wieder hinter seinem Schatten unter. Vereinzelte Geräusche von Nachttieren waren zu hören. Sie ignorierte sie. Auf keinen Fall durfte sie sich jetzt ablenken lassen. Was hatten die beiden hier draußen verloren? Die Bewegungen des Mannes waren zu ebenmäßig und vorsichtig, um natürlich zu sein. Er wandte sich plötzlich um. Die Robe, die das Mädchen trug, fing für eine Sekunde den wandernden Lichtstrahl auf und reflektierte ihn. Ghanima sah das Gesicht des Mannes. Es hatte raue Züge, leuchtete dunkelrot. Seine große Nase war von Pickeln übersät. Ghanima holte tief Luft. Sie kannte ihn. Palimba Shah. Er war der Enkel eines Naibs, dessen Söhne in den Diensten Paul Atreides ums Leben gekommen waren. Sein Gesichtsausdruck und ein anderer Gegenstand, der sichtbar wurde, als sich seine Robe leicht öffnete, sagten ihr genug. Unter seinem Umhang trug der Mann einen Gürtel, an dem eine Vorrichtung hing, auf der mehrere Schalter und Tasten aufleuchteten. Es handelte sich um ein Instrument aus der Produktion der Tlailaxu oder der Ixianer. Daran zweifelte sie nicht. Und das musste der Servosimulator sein, der die Tiger gesteuert hatte. Palimba Shah. Das bedeutete, dass eine weitere Naib-Familie zum Haus Corino übergelaufen war. Aber wer war die Frau? »Was soll's«, sagte sie sich. »Irgendjemand, den Palimba Shah benutzte.«